Hi, bevor es losgeht. Bei Podimo kannst du jetzt bereits alle Folgen kostenlos hören. Und das ganz ohne Anmeldung oder Abo. Du musst dir einfach nur die Podimo-App herunterladen.
Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle. In True Tinder Crimes nimmt euch Dr. Alexander Stevens mit zu echten Tinder-Dates, bei denen das zweite Treffen nicht immer im Bett endet, sondern beim Anwalt und nicht selten vor Gericht. Millionen Menschen sind bei Tinder auf der Suche nach Sex und Liebe. Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
Britta startet ihre ersten Date-Versuche bei Tinder. Nicht wirklich prickelnd, befindet sie. Dann wechselt sie die Plattform und taucht tief ein in die Welt der Swinger.
Alex, heute endet unsere vierte Staffel True Tinder Crimes und für die letzte Folge haben wir ja etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar hat sich Britta bei uns gemeldet. Britta ist über eine Freundin auf unseren Podcast aufmerksam geworden und ihre Geschichte ist so spannend, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen Britta zu uns ins Studio einladen. Ganz kurz zu Britta schon mal. Britta ist 42 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und ist... kennt sich aus mit offenen Beziehungen. Aber ich glaube, bevor ich hier zu viel verrate, lassen wir Britta sich doch einfach mal selbst vorstellen.
Wie geschickt du das jetzt umgangen bist, dass in deinem Skript einfach mal fett Swingerin steht, ja, und eine Leidenschaft für Swingerclubs hat. Ich sehe schon, Britta, du musst doch einiges an Arbeit leisten bei Jenny.
Bitte kläre uns auf.
Sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja quasi mein Job, hier Aufklärung zu betreiben zu dem Thema. Ich bin, wie gesagt, Swingerin. Ich stehe da auch offen dazu und mache das quasi auch beruflich. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin Psychologin und Coach und unterstütze eben auch Paare auf dem Weg in offene Beziehungen, auf dem Weg in den Swingerclub. Und ja, bei allen Fragen rund um das Thema offene Beziehung, wie gesagt, habe ich irgendwann mal beschlossen, meine persönliche eigene Geschichte und das Berufliche zusammenzubringen und jetzt sitze ich hier.
Und Jenny, vielleicht noch eine kleine Aufklärung für dich am Rande. Swingen bedeutet nicht, wie der Ursprung es vielleicht meinen würde, schaukeln, sondern hat was mit Sex zu tun.
Oh Gott. No way, Alex. Also du holst mich ja hier komplett vom Mond. Oder wie nennt man das? Ja, wenn man auf dem Hintermond lebt, ne, dann kriegt man die Sachen nicht mit. Ja, du holst mich hier hinterm Mond hervor. Nein, das wusste ich tatsächlich. Kennt ihr noch diese RTL-Dokus, wo es immer um zwielichtige Themen ging und immer, ne? Ja, wie hieß das nochmal? Wie hieß diese Doku nochmal?
Ich sag's ja gleich, Jenny, die Namen haben sich nämlich bei mir eingebrannt. Exklusiv die Reportage.
Ja, genau. Genau, ja.
Und da gab's dann so schöne Untertitel wie Herrn und Diener, ja. Liebe auf die harte Tour oder Liebe zu fünft, Swingen ist unser Ding.
Das war der Dr. Sommer meiner Jugend, also meiner späteren Jugend, weil ich da erfahren habe über Dominas, über Prostituierte, die dann jeden Tag zur Arbeit gehen und wie deren Berufsleben aussieht und natürlich auch über Swingerclubs.
Und die Pufftester,
nicht natürlich, zu vergessen. Natürlich, genau, die immer geguckt haben, ob alles hygienisch einwandfrei ist. Also ich muss sagen,
nicht nur das, die haben auch andere Sachen getestet, liebe Jenny.
Auf jeden Fall war das immer die schlüpfrige Doku, die man schnell ausgemacht hat, wenn irgendwie die Eltern nach Hause kamen.
Ja, genau, das kenne ich auch noch. Ja. So schnell umschalten.
Ich frage mich, ob es das noch gibt. Aber okay, also so. Genau, über diese Dokus wurde ich natürlich auch in meiner Teenie-Zeit regelmäßig aufgeklärt. Deswegen weiß ich, was Swingen ist. Aber ich selber war noch nie in einem Swinger-Club und habe es auch nicht vor. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr neugierig. Und mich interessiert es sehr zu erfahren, was du da alles für Erfahrungen gemacht hast und auch wie du dazu gekommen bist. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Und zwar, wie bist du auf Alex gekommen? Weil Alex hast du ja angeschrieben und gesagt, ich habe da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, genau. Ich bin durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden, die den Podcast eben regelmäßig hört. Und die hat mich angeschrieben, weil ihr mal in einer Folge, unter Zeugen hieß die, glaube ich, auf das Thema Swingerclub gekommen seid, so am Rande. Und da irgendwie gesagt wurde, dass es 156 Swingerclubs in Deutschland gibt und davon 129 in Bayern. Und diese Zahl hat mich etwas irritiert. Und daraufhin habe ich den Alex angeschrieben und eben gefragt, wo die denn bitte sind. sind, weil mich das als bayerische Swingerin natürlich brennend interessieren würde.
Britta, wir haben da eigene Recherchen betrieben und unser Produzent, der Martin, hat alle 156 aufgesucht.
Alex ist heute richtig auf Krawall gebürstet.
Wir tauschen uns nachher aus. Ja.
Genau, und der wird dir dann jede Adresse nennen können und auch mit einer entsprechenden Bewertung auch dich bedienen können.
Ja? Sehr schön, wunderbar, da freue ich mich drauf.
Bewertung 1 bis 10, vom Essen angefangen bis hin zu...
Das ist das Wichtigste, geht da irgendjemand wegen was anderem hin?
Eigentlich nicht, oder?
Jenny so, hä, da gibt's was zum Essen?
Ich habe mich schon gefreut, aber vielleicht macht das auch hungrig. Bevor wir zur Sache kommen... Würde mich natürlich mal interessieren, erzähl doch noch mal ein bisschen mehr von dir, also von deinem Job. Weil du hast gesagt, du begleitest Paare dabei, offene Beziehungen zu führen, bringst sie heran an die Welt des Swingens. Was genau machst du in deinem Job und wie sind bisher deine Beziehungen abgelaufen?
Also zum ersten Teil, was mache ich in meinem Job? Ich arbeite wirklich überwiegend mit Einzelcoachings, biete aber auch Workshops und Vorträge eben an zu dem Thema, weil ich eben auch finde, dass Aufklärung ganz wichtig ist, ja, weil viele eben noch dieses Bild aus diesen RTL 2 Dokus im Kopf haben und meine Welt da einfach komplett anders aussieht, ja. Also ich habe das anders erlebt, ich nehme es anders wahr und ja, unterstütze einfach Menschen dabei, sich zu trauen, auch mal einen anderen Weg zu gehen, abseits der klassischen gesellschaftlichen Norm der Monogamie, einfach mal zu gucken, was gibt's denn da noch und sich da ein bisschen auszuprobieren und auszutesten.
Wann hast du den ersten Schritt in diese Welt gewagt?
Tatsächlich war mir schon sehr früh klar, dass für mich zum Beispiel Sex und Treue zwei unterschiedliche Sachen sind, die für mich nichts miteinander zu tun haben. Trotzdem habe ich es lange Jahre, ich glaube es waren 17, mit der klassisch monogamen Ehe versucht. Ich habe mich redlich bemüht, aber für mich eben dann auch irgendwann festgestellt, okay, das ist es einfach nicht. Und habe eben schon immer mal wieder was von Swingerclubs gehört und war da prinzipiell neugierig. Aber hat auch noch eine Weile gedauert, bis ich dann auch einen Partner dazu gefunden habe. Weil allein habe ich mich dann doch auch nicht getraut.
Aber hast du das dann offen in deiner Beziehung angesprochen oder bist du, ich frage es jetzt einfach mal, klassisch erstmal fremdgegangen?
Beides. Ich habe es in meiner Beziehung angesprochen. Also mein Ex-Mann wusste das von Anfang an, wie meine Einstellung dazu ist. Er ist den Weg aber halt einfach nicht mitgegangen. Ich habe ihm viele Sachen erzählt, manche Sachen habe ich ihm auch nicht erzählt. Und irgendwann kamen wir aber halt an den Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir kommen da nicht weiter. Es kamen auch noch andere Sachen dazu. Und dann haben wir für uns einfach den Schritt gesagt, okay, wir trennen uns. Aber funktioniert, ich würde sagen, wir haben den richtigen Moment erwischt. Und dadurch, dass wir immer offen miteinander gesprochen haben, das auch wirklich super gut hingekriegt und verstehen uns auch noch gut und kriegen das mit den Kindern wunderbar hin. Also das ist möglich.
Und lass mich raten, zunächst hast du dich erstmal auf Tinder angemeldet.
Tatsächlich ja, war auch sehr schnell wieder in einer Beziehung, die ich aber nicht bei Tinder kennengelernt habe, aber habe natürlich trotzdem weitergesucht, weil das war dann tatsächlich eine offene Beziehung. War dann aber auch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Tinder ist da einfach nicht die richtige Plattform, weil in dem Moment, wo du sagst, du hast ja schon eine Beziehung oder vielleicht auch Pärchen suchst als Paar, haben sich für uns andere Plattformen einfach als sinnvoller erwiesen.
Wir haben ja mal in einer Folge darüber gesprochen, dass es so verschiedene Emojis oder Codes gibt auf Tinder, ne, um irgendwie zu signalisieren, auf welche sexuellen Praktiken man steht oder ob man auf der Suche nach einer offenen Beziehung ist. Hast du sowas auch verwendet oder hast du einfach ganz klassisch so dich gepostet oder ein Bild von dir genommen, wo du im Urlaub bist und nett lächelst und dann einfach nur geschrieben, ich bin auf der Suche nach der wahren Liebe?
Nein, also nach der wahren Liebe habe ich nie gesucht, so ehrlich war ich. Aber tatsächlich mit Codes oder sowas habe ich mich da jetzt nicht weiter beschäftigt, weil man dann eben doch parallel auch mal schon die ein oder andere Plattform angeguckt hat, wo man dann nicht mit irgendwelchen Codes anfangen musste, sondern sehr direkt schreiben konnte. Das war mir dann auf lange Sicht sympathischer.
Ich habe übrigens mal auf meinem Instagram-Profil die schlimmsten Tinder-Profilfotos 2022 gepostet und darunter war eines, das fand ich total krass, da siehst du so einen, ja, schon gut aussehenden Mann zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern. Und das Ganze war auch noch das Hochzeitsfoto.
Oh nein,
mutig. Gut, ja, man weiß nicht, was dahinter steckt.
Aber ich finde, er hat mit diesem Bild mehr ausgedrückt als in 1000 Worten. Gut, er ist verheiratet, er hat Frau und Kind, ist aber offensichtlich trotzdem auf Tinder angemeldet. Also da weißt du auch, was dir blüht, oder Jenny? Mhm,
absolut.
Hättest du es gecheckt?
Ich hätte es direkt gecheckt und hätte gesagt, da bin ich immer sowas von raus. Aber ja, well.
Du hast gesagt, oh, das ist ja lieb.
Nein. Das war für mich direkt, hätte ich geblockt, hätte ich gemeldet.
Guck mal, er war ehrlich.
Siehst du, du kannst nur verlieren als Mann. Ja? Da ist man mal ehrlich und dann wird man trotzdem weggeswiped.
Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Also wie war das denn, als du zum Beispiel deinen Partner dann auf Tinder kennengelernt hast, mit dem du eine offene Beziehung geführt hast? Hast du dem das direkt, während ihr noch geschrieben habt, gesagt, dass du sowas suchst? Oder kam das dann im Dating-Prozess raus und war er dafür direkt offen?
Meinen Partner habe ich tatsächlich nicht bei Tinder kennengelernt, sondern war eine alte Liebe sozusagen von mir. Und ich wusste, dass er auch davor schon eine offene Beziehung geführt hat, dass er auch in Swingerclubs unterwegs war und wie wir uns dann Jahre später wieder getroffen haben, beide dann geschieden und zu dem Zeitpunkt auf der Suche, war es auch relativ klar, in welche Richtung es gehen wird und dass das für uns eigentlich ein wichtiger Faktor ist und das jetzt nicht so die klassisch monogame Beziehung werden wird.
Aber jetzt lass uns mal ans Eingemachte gehen. Du sagtest, auf Tinder hast du jetzt nicht unbedingt das gefunden, nachdem du gesucht hast, gleichwohl man ja schon irgendwie weiß, dass Tinder durchaus auch zur Anmahnung sexueller Kontakte genutzt wird, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Du hast dich dann auf einer anderen Plattform angemeldet.
Ja.
Ja, erzähl mal.
Also ich bin auf JoyClub unterwegs.
JoyClub, das ist quasi Tinder nur für Sex.
Kannst du jetzt so auch nicht sagen. Es ist eine sehr große Erotik-Community, sage ich mal. Also du hast da auch ein Forum, du kannst da auch eben als Coach auftreten. Da bin ich eben auch unterwegs. Die bieten auch viel Schulung und Aufklärung drumherum an. Aber eben auch dieses klassische Dating. Wobei nicht ganz so klassisch, weil es eins der wenigen Portale ist, die ich kenne, wo du auch als Paar ein Profil anlegen kannst und eben auch andere Paare suchen kannst. Und ja, es ist ein bisschen sexlastiger, sage ich mal, als jetzt vielleicht viele andere. Und eben dieses, du kannst offen drüber sprechen, ja. Also es ist, du musst jetzt hier nicht sagen, ich suche die große Liebe, um ein Date zu finden, sondern kannst auch einfach sagen, hey, ich habe eigentlich ein gutes Sexleben, aber hast mir gut gefallen. Lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen.
Aber anders als auf Tinder, wo du dich dann mit irgendwelchen obskuren Emojis behelfen musst, um auszudrücken, was du möchtest, hast du ja auf der Plattform JoyClub die Möglichkeit, deine Präferenzen ganz klar anzugeben. Nehmen wir mal an, du stehst auf DPNS, SM. Weißt du, was das alles ist?
Nein. MS weiß MS, ich, glaube ich.
SM.
SM.
Ist schon schwierig. Ist schon schwierig mit
Sadomaso
dem Buchstaben.
Sadomaso ist M- ja. SM.
Ah, genau. Okay.
Genau. Sadomaso, also da ist mit Peitschen und so. Mhm. Und Pässe, ne?
MS?
Ja, das weiß ich nicht.
Natursekt?
Nein, das weiß ich auch, was das bedeutet.
Golden Shower und so.
Golden Shower. Ja. Mhm. Oh nein.
Und, was hatten wir noch? DP.
DP, ja.
Oh. Deep Penetration.
Fast.
Fast.
Was heißt Doppelpenetration.
Das? Ach so, oh.
Und jetzt kannst du dir bildlich vorstellen, wie das Ganze aussieht.
Ja. Das Bild ist angekommen.
Möchtest du dir das auch bildlich vorstellen, ist die Frage.
Eher nicht. Aber was ich mich direkt gefragt habe, ist erstens, da muss ich nämlich, bevor wir ganz ins Eingemachte gehen, weil du warst schon auf dem besten Weg, Alex, aber eine Frage, die ich einfach nicht aus dem Kopf kriege, ist, was ist mit der guten alten Eifersucht? Mein großer Begleiter. Also kannst du das ausstellen oder warst du grundsätzlich noch nie ein eifersüchtiger Typ oder schließt das eine das andere nicht aus?
Das eine schließt das andere nicht aus, würde ich sagen. Also das ist tatsächlich auch ein Hauptteil mit meiner Arbeit. Das Thema Eifersucht spielt da natürlich eine große Rolle. Ich finde es immer spannend, man liest in so vielen Profilen das Wort eifersuchtsfrei in der Beschreibung und ich bin der Meinung, naja, also es ist niemand wirklich eifersuchtsfrei. Ja? Also ich bin jetzt auch niemand, der ein extrem eifersüchtiger Mensch ist, aber natürlich gibt es immer mal wieder Situationen oder bestimmte Menschen, die einfach was bei dir auslösen emotional. Ja, und ich bin aber eben der Meinung, dass es in den meisten Fällen hat die Eifersucht nichts mit dem Partner zu tun, sondern es sind meine eigenen Themen, an denen ich da arbeiten darf. Das ist mein Selbstwert, meine Ängste, meine Verlustängste, die da dahinter stecken, die von irgendwo herkommen und die kann man sich angucken und dran arbeiten. Also das sind von dem her eben die meisten Themen, wo die Leute dann irgendwann, wenn sie Versuche mit offenen Beziehungen starten, eben anfangen. Und das Schöne ist, dass die sich eben dessen halt bewusst sind und selber dran arbeiten. Und eben nicht dieses haben, du bist schuld, weil mein Partner hat das und das gemacht und wenn er das lassen würde, dann wäre ich ja überhaupt nicht eifersüchtig.
Aber sind es nicht eher die Männer, die da eifersüchtig sind? Weil ich glaube ja, wenn man sich dazu entschließt, eine offene Beziehung einzugehen, was glaube ich viele Männer erstmal toll finden, weil sie dann die Lizenz nicht zum Töten, sondern zum Fremdgehen haben, dann aber merken, dass die Frauen sich grundsätzlich viel leichter tun, sich einen Mann für Sex zu angeln als umgekehrt.
Ja.
Ja, habe ich recht.
Ja, definitiv. Ha. Also du tust dich als Frau schon sehr viel leichter und das ist tatsächlich so der Klassiker. Es ist aber nicht die beste Basis, um eine Beziehung zu öffnen. Aber der Klassiker ist, der Mann ist nicht mehr zufrieden mit dem Sexleben, möchte mehr Abwechslung und denkt sich, boah, machen wir eine offene Beziehung, wunderbar, ich kann vögeln, darf ich so offen hier sprechen?
Absolut, für die Jenny piep ich's nachher aus.
Wunderbar. Und hab da einen Freibrief, wunderbar. Und gerade wenn sie dann auch so weit sind, dass sie mal in den Swingerclub gehen, stellen sie auf einmal fest, okay, da hängt jetzt eine Traube Männer um meine Frau rum und ich stehe allein an der Bar. So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt.
Womit wir schon inmitten des Themas wären. Liebe Britta, nimm uns doch jetzt mal mit zu deinem allerersten Besuch im Swingerclub. Wann war das? Wo war das? Wie lief das Ganze ab?
Das dürfte jetzt so 4 bis 5 Jahre her sein. Und eben mit meinem damaligen Partner, der schon Erfahrung hatte, das war was es mir wiederum sehr leicht gemacht hat, war aber trotzdem, ich erinnere mich noch an diese Fahrt in den Swingerclub. Also ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so nervös.
Bereitet man sich da irgendwie vor? Also, ja. Weiß ich nicht, zieht man da was ganz Elegantes an oder sagt man sich, naja, ich bin dann eh irgendwann mal nackt?
Da sind wir schon beim klassischen Klischee. Rennen da alle nackt rum, ist immer die erste Frage, die mir gestellt wird. Nein, also tatsächlich ziehst du dich vor Ort um. Also du kannst ganz normal dahin gehen. Da gibt es Garderoben und Spins und du ziehst dich dann vor Ort um. Was du anziehst, hängt ein bisschen von der Veranstaltung ab natürlich. Tatsächlich aber meistens mehr, als die meisten glauben. Also ich erzähle da immer gern die Anekdote von einer Freundin, die ich mal dabei hatte. Die hatte ein Kleid an, das sie zur Taufe ihres Neffen gekauft hatte. Und die ist da nicht negativ aufgefallen. Also die hatte das tatsächlich auch in der Kirche schon an.
Hey Jenny, ich sehe noch Potenzial bei dir.
Auf gar keinen Fall. Aber was ich mich frage ist, ich habe noch nie irgendwo in München oder in Berlin von außen ein Schild gesehen, hier ist ein Swingerclub. Sind die irgendwo abgelegen an den Autobahnraststätten oder gibt's die ganz normal in der Stadt? Oder wie würde ich das erkennen? Sind die irgendwo im zweiten Stock von irgendeinem normalen Wohnhaus? Weil ich stelle mir das immer noch so vor wie bei RTL, die Reportage. Ich stelle mir das vor, dass es irgendwo an einer Raststätte ist, wo dann irgendwelche LKW-Fahrer aussteigen und
Jennys Imbiss drüber steht.
Genau, Jennys Imbiss.
Also ich kenne jetzt natürlich nicht jeden dieser 156 Swingerclubs in Deutschland persönlich, aber die ich kenne, das sind tatsächlich, also kannst du eher vergleichen wie mit Diskotheken, ja, das sind meistens irgendwo im Industriegebiet oder sowas, einfach wegen Ruhe und wird ja auch mal laut Musik gespielt oder so, aber jetzt nicht so dieses Schmuddelige, wie man es eben oft im Kopf hat. Ich glaube, dass viele einfach auch die Puffs mit dem Swingerclub verwechseln, ja. Also es sind halt schon zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, ja.
Also ich muss ja sagen, ich war ja mal in einem Swingerclub, allerdings beruflich.
Ja, genau. Alex, komm, jetzt ist die Chance für dich, einmal blanken Tisch zu machen.
Du wolltest sagen, blank zu ziehen, oder was?
Reinen Tisch, genau. Ich vermische immer die Sprichwörter. Jetzt ist die Chance für dich, einmal reinen Tisch zu machen.
Nein, wirklich beruflich und deshalb auch tagsüber. Und deshalb war da auch sehr viel Licht in diesem Swingerclub. Und ich muss sagen, mich hat's da sehr geekelt. Also du hast dann bei den verschiedensten Gerätschaften, die da herumstanden, da gab's so einen Gynäkologenstuhl, dann gab's so eine Art Pranger aus Holz, wo man die Hände und auch den Kopf durchstecken konnte. So eigentlich wie im Mittelalter. Und das war schon so richtig
versifft.
Ja, also anders kann man es eigentlich gar nicht sagen. Und ich habe mir gedacht, klar, wenn dann nachts irgendwie das Schwarzlicht an ist und die Disco-Kugel da läuft, dann sieht man sowas nicht. Aber wie ist denn dein Eindruck, was so die Hygiene angeht?
Also in den Clubs, wo ich bisher unterwegs war, hatte ich da tatsächlich nie Bedenken. Also ich habe noch nie so viel Desinfektionsspray auf einen Haufen gesehen, ja, auch schon vor Corona, wie im Swingerclub. Und im Endeffekt mich erinnert es immer so ein bisschen, ihr kennt diese Schilder auf dem Klo, bitte hinterlass es so zurück, wie du es gerne vorfinden würdest. Und das ist da im Club im Endeffekt genauso. Es werden Handtücher ausgeteilt, es gibt überall Desinfektionstücher, Desinfektionssprays. Die sind nicht nur Deko, die sind dazu da, dass sie benutzt werden. Und es rennen Unmengen Personal im Hintergrund rum, die auch zwischenreihen immer mal wieder durchgucken, ob alles passt und ordentlich ist. Also ich habe mich da tatsächlich noch nie unwohl gefühlt.
Da hätte ich noch eine Zwischenfrage zum Personal.
Ich auch, ja.
Kann man mit denen auch oder ist da wird da strikt getrennt?
Also normalerweise ist das strikt getrennt.
Aber was ich mich auch frage, ist, wenn ich jetzt ganz diskret in einen Swingerclub gehen wollen würde, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass da Personal ist, weil das sind ja Leute, die einen dann dabei sehen und im Zweifel, wenn du die dann nächste Woche beim Bäcker triffst, können die sagen, ja, wir wissen beide, wo du letzte Woche warst.
Also grundsätzlich, was im Swingerclub passiert, bleibt im Swingerclub. Also
wie in Las Vegas.
Glaubst du, da gibt es ein NDA, Alex? Könnte man sowas aufsetzen?
Ja, aufsetzen kannst du alles, ne? Du kannst ja auch Sexverträge aufsetzen. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, Sexverträge haben ja immer so eine Kehrseite der Medaille. Ja? Denn du kannst natürlich nicht auf diesen Vertrag beharren. Beim NDA, also einer Verschwiegenheitsverpflichtung, wäre das schon möglich. Aber da müssten ja alle Gäste erstmal unterschreiben. Und machbar wäre das schon. Also Britta, zurück zu deinem ersten Swingerclub-Besuch. Was hattest du an?
Was hatte ich an? Jetzt muss ich direkt überlegen. Ich glaube, das kleine Schwarze.
Durchsichtig?
Ein bisschen.
Aber und noch was drunter, oder?
Nein.
Aha.
Ah. Und dein damaliger Partner?
Meine ich schwarze Stoffhose und Hemd. Das ist so der Klassiker tatsächlich für Männer im Swingerclub. Bitte nicht die schwarze Ledershorts und das Netzhemd, das ist so das Bild, das die meisten vor sich haben. Oder das Schießer Feinripp. Nein, no go.
Oder, das Bild habe ich nämlich vor Augen, der Krokodiltanga. Kennst du den?
Oh Gott, nein, bitte nicht.
Also Krokodiltanga ist ein Tanga, der vorne eine Art Handpuppe in Form eines Krokodils. Und wenn du einen Ständer bekommst, geht das Maul auf.
Nein, also habe ich jetzt tatsächlich im Swingerclub noch nie gesehen.
Ihr müsstet jetzt Jennys Gesicht sehen. Ein Bild für Götter.
Ich schüttel meinen Kopf. Ich werde am Ende bestimmt Nackenschmerzen haben. Aber okay. Das heißt, ihr seid dann da reingekommen und wart ihr die ganze Zeit zusammen unterwegs, also Hand in Hand, und habt gesagt, okay, Schatz, wir machen das erstmal alles zusammen, oder durfte direkt jeder allein loslegen?
Wir waren tatsächlich gemeinsam unterwegs. Also hatten das auch vorher so abgesprochen und war letzten Endes ja auch unser Wunsch. Also wir waren jetzt nie das Pärchen, wo jeder einzeln in einer anderen Ecke irgendwie unterwegs ist, sondern wir haben das eigentlich immer gemeinsam genossen.
Gibt's aber auch, oder?
Gibt's auch, natürlich. Ja, natürlich. Also es gibt auch welche, die sagen, hey, die gehen auch ganz getrennt in den Club, also an unterschiedlichen Abenden, weil sie das eben nicht mitbekommen wollen, aber halt sagen, nee, für uns passt es auch so.
Und kostet das eigentlich Eintritt? Und stimmt der Mythos, dass wenn du alleine als Mann hingehst, du das Doppelte oder das Dreifache bezahlst?
Tatsächlich ja. Also die Frage wird auch immer mal wieder gestellt, das ist doch so ein teures Vergnügen. Also ich sage auch, als Frau kannst du keinen günstigeren Abend haben. Ja, also das, was du an Eintritt bezahlst, ist nicht viel, und dafür hast du Essen und Getränke
und
Flatrate
Sex
dabei und Sex im Zweifelsfall auch noch oder im besten Fall. Als Frau relativ sicher. Als Mann ist es natürlich was anderes. Da zahlst du tatsächlich ein Vielfaches von dem, was du jetzt als einzelne Frau zahlst.
Von wie viel Geld sprechen wir denn?
Also es hängt immer von der Veranstaltung und vom Club ab natürlich. Also ich würde sagen, so als Frau liegst du so bei 25 bis 50 Euro, je nach Veranstaltung. Mhm. Als Mann liegst du eher 100 Euro aufwärts, auch mal 150 Euro, manchmal auch mehr hin.
Und als Pärchen?
Da liegst du irgendwo so in der Mitte, da kannst du von 80 bis um die 100 Euro oder 120, aber eben zu zweit. Also nicht pro Person, sondern gemeinsam dann.
Und in meiner Vorstellung ist es dann so, nachdem man sich umgezogen hat, in den Swingerclub gegangen ist, setzt man sich erstmal an eine Bar und wartet ab, angesprochen zu werden, oder lädt ein anderes Pärchen auf einen Drink ein. Wie ist es in Wirklichkeit?
Tatsächlich gar nicht so unähnlich dem, was du beschrieben hast. Also da kommen wir zu dem berühmten Essen. Es gibt eigentlich, also zumindest in Deutschland, in fast jedem Club ein Buffet, auf das sich die Leute dann erstmal stürzen. Und du sitzt dann wirklich so wie im Restaurant. Und der große Unterschied ist, sage ich immer, man darf sich im Swingerclub echt trauen, die Menschen anzusprechen. Ja, also es ist da völlig normal, dass du mit deinem Teller, den da irgendwo durchwackelst, einen freien Tisch siehst, wo aber schon zwei Leute da sind. Und dann setzt du dich dazu, mach das mal im normalen Restaurant. Dann wirst du komisch angeguckt.
Okay, Britta, aber eines muss ich sagen, das löst bei mir so ein bisschen Unbehagen aus. Ich finde, Nacktheit und Essen, das geht
ja
für mich
nackt
irgendwie nicht zusammen. Aber auch wenn du jetzt so leicht bekleidet bist, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also du hast jetzt nur das kleine Schwarze an, durchsichtig, man sieht eigentlich trotzdem alles. Und dann neben dir im schlimmsten Fall jetzt so einen, bitte kein Bodyshaming, aber jetzt einen vielleicht nicht unbedingt super ansehnlichen Typen, der vielleicht es auch mit der Körperpflege nicht so genau nimmt und dann erstmal sich da vier Buletten auf den Teller packt. Irgendwie wäre es für mich ein ziemlicher Abtörner.
Also habe ich jetzt in dieser Konstellation tatsächlich noch nicht so oft erlebt, ja. Ja, mei, dann guckst du halt weg. Also natürlich ist ein bunter Mix an Menschen da, ja, und auch alle Körpergrößen vorhanden, aber wie in jeder normalen anderen Diskothek auch. Und was die Klamotten betrifft, denke ich mir inzwischen echt, wenn ich so durch die Stadt laufe, die jungen Mädels mit 16 haben teilweise weniger an wie ich im Club. Also
Das stimmt. Eine Frage, die sich mir direkt stellt, ist, wie viele Menschen sind da an so einem Abend? Weil ich stelle mir, also ich habe in meiner Vorstellung vor Augen, dass da vielleicht maximal 15, 20 Leute sind und man sich relativ schnell einen Überblick verschafft hat. Und so wie ich mich kenne, könnte ich das so schnell scannen, dass ich wüsste, okay, hier ist eh keiner dabei.
Ich dachte, Jenny sagt jetzt, ob man relativ schnell alle durch hat.
Genau, zack, 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 wie am Fließband. Nein, oder ist das so, dass da wirklich wie in einem großen Club, dass da, weiß nicht, 100 Menschen sind oder 80 Leute, wo man weiß, okay, auch wenn ich jetzt gerade noch niemanden gesehen habe, vielleicht fällt mir später noch jemand auf.
Auch da kommt es auf den Club und auf die Veranstaltung an. Es gibt kleinere Clubs, die wirklich so ein bisschen, also Stammtisch-Feeling haben, sage ich mal, wo halt wirklich eine Bar hast und die jetzt auch nicht ganz so groß sind. Ich persönlich bin mehr so die Partymaus, ja, ich gehe gerne feiern und es gibt auch Clubs, die wirklich große Diskotheken und Tanzflächen mit dabei haben. Da hast du Partys, da sind 400, 500, 600 Leute da, da passen bis zu 1000 Leute in den Club.
Also Britta, Jenny interessiert sich mehr fürs Essen und wie gut das Essen war. Ich will jetzt wissen, wie war das erste Mal?
Das erste Mal Essen oder der erste Sex?
Der erste Sex. Ging es an diesem Tag dann schon, an diesem ersten Swingerclub-Besuch schon zur Sache? Oder hast du da erstmal so geguckt und geschaut, was auf einen zukommt? Ist es eigentlich, vielleicht auch die Frage noch am Rande, auch erlaubt, anderen einfach nur zuzugucken?
Unbedingt. Also ist absolut erlaubt. Es gibt eine goldene Regel im Swingerclub, alles kann, nichts muss. Also man darf da einfach nur zum Gucken hin. Es zwingt einen keiner zum Sex haben. Also es gibt auch viele Paare, die tatsächlich einfach nur dahin gehen, eben um zu feiern, die Atmosphäre zu genießen und anderen zuzugucken. Und gegessen wird zu Hause, also in beiderlei Hinsicht.
Und wie war es bei dir?
Bei mir war es nicht ganz so. Also wir haben es uns tatsächlich offen gehalten. Wir hatten jetzt keine Erwartungshaltung, weil gerade mein Partner wusste ja, dass es für mich das erste Mal ist. Er meinte, es ist völlig in Ordnung. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ja eben einfach schon lange neugierig war und für mich ja schon im Kopf geklärt hatte, hier Sex und Treue hat nichts miteinander zu tun und war einfach brutal neugierig. Von dem her blieb es jetzt nicht nur beim Gucken bei uns. Also.
Aber wie kam es dann dazu? Weil das frage ich mich ja, ne? Also es kann ja auch sein, dass dein Partner jemanden oder ein anderes Paar attraktiv findet, was du gar nicht attraktiv findest. Mhm. Wie schnell findet man dann jemanden im besten Fall sogar zwei Leute, die kompatibel sind und die auch Lust haben?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Also normalerweise bin ich mehr so der Typ, der auch an der Bar oder so mit den Leuten erstmal ins Gespräch kommt, weil ich sage, ich brauche immer auch so das Gefühl, dass ich mit den Menschen auch außerhalb vom Bett ein bisschen sprechen kann. Ja. Und wenn die Sympathie passt, bist du aber sehr schnell dabei, dass man halt wirklich einfach die Frage stellen kann, hey, wollen wir nach oben gehen? Also je nachdem, was es für ein Club ist. Meistens sind die Spielflächen eben irgendwo oben.
Spielflächen, die heißt Spielflächen? Das so? Ja?
Spielwiesen, Matte oder man geht auf die Matte, ist auch so.
Aber gäbe es vielleicht auch die Möglichkeit, beim allerersten Mal in irgendeinen abgetrennten Raum zu gehen, also dass nicht dann gleich alle zugucken? Also,
ja, haben auch viele Clubs.
Die Jenny nicht gleich sieht, was ich da so mache.
Gibt auch viele Clubs, die tatsächlich so Pärchenzimmer oder sowas haben, wo man dann die Tür zumachen kann oder den Vorhang zumachen kann und das dann auch so das Zeichen ist, okay, die wollen ungestört sein. Manchmal gibt es allerdings noch Sichtfenster in diesen Räumen. Das ist, wie gesagt, wie es die Clubs halt haben wollen.
Also würde es doch auf deine Kosten kommen, Jenny.
Ich würde das dokumentieren, Alex, und danach in ganz München erzählen.
Und Britta, sag mal, wenn man jetzt besondere Vorlieben hat, also Jenny ist ja bekennend objektophil, steht auf Föhns und auf Glätteisen. Wie ist das im Swingerclub? Also wenn jemand jetzt auf NS, DP, SM steht, kommuniziert man das gleich vorab oder muss sich das dann erst so ein bisschen entwickeln? Man hat ja auch nicht so viel Zeit, ne?
Ja, also tatsächlich ist Kommunikation das A und O. Also gerade bei so speziellen Geschichten würde ich mal drüber sprechen, weil das jetzt auch nicht so die Klassiker im Club sind. Ja, also wenn man jetzt wirklich so extrem in dieser BDSM-Richtung unterwegs ist, die haben dann auch oft eigene Clubs oder eigene Veranstaltungen, wo sich eben die Leute mit bestimmten Vorlieben dann auch schon treffen. Am normalen Swingerclub-Abend hast du auch eher normalen Sex.
Was ist denn normaler Sex?
Genau das will Alex nämlich für sich wissen, weil er mit seiner Objektophilie Angst hat, da niemanden zu finden.
Ja, aber was sind so die Standard-Sex-Praktiken im Swingerclub?
Die Standard-Sex-Praktiken. Also das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, ja. Also die meisten gehen ja da hin, weil sie entweder zum Beispiel Lust empfinden, dabei gesehen zu werden. Die haben machen das Gleiche wie zu Hause im Schlafzimmer, nur freuen sich halt, wenn Zuschauer dabei sind.
Also Missionarstellung, mal von hinten Doggy-Style, Löffelchen.
Ja, also.
Kennst du auch ein paar Stellungen?
Sag mir alles was, ja, tatsächlich.
Also es gibt auch im Swingerclub so ein paar Sportficker, wird das dann gerne genannt, die meinen, sie müssten jetzt hier wie im Porno aufwarten, aber tatsächlich sind das ganz normale Menschen, die ganz normalen Sex haben, wie man es zu Hause im Schlafzimmer auch hat.
Hast du da schon mal jemanden getroffen, den du kanntest?
Ja.
Ja? Und du wusstest von der Person, dass sie gerne swingen geht?
Nein.
Oder? Lass mich raten, dein Chef.
Nein. Aber Arbeitskollegen waren durchaus auch dabei, ja.
Wie war die Begegnung dann?
Im ersten Moment tatsächlich peinlich berührt, ja, weil wir beide nicht damit gerechnet hatten, weil es auch nicht eben in der Nähe von Regensburg war, wo ich herkomme, sondern man fährt ja woanders hin, möglichst weit weg, damit man niemanden trifft. Ist so der klassische Anfängerfehler. Leider denken alle so, und je weiter weg man fährt, desto mehr Leute trifft man, die man kennt. Und es war tatsächlich so, dass wir den Rest des Abends, war ein großer Club, wir konnten getrennte Wege gehen, wir haben uns nicht gesehen, wir haben nicht miteinander geredet, außer das Hallo in der Garderobe, wie wir uns über den Haufen gerannt haben. Und irgendwann dachte ich mir dann aber so am nächsten Tag, na, ist ja eigentlich auch doof, weil wir sind ja alle aus den gleichen Gründen da, ja. Und habe dann mal eine E-Mail geschrieben, also es war eine Sie, dass es halt ein bisschen komische Situation war und war tatsächlich auch erst mein zweiter Swingerclub-Besuch. Und seitdem sind wir immer mal wieder regelmäßig Kaffee trinken gegangen und tauschen uns aus. Wir würden, glaube ich, nie mehr miteinander machen, aber man guckt, man unterhält sich halt einfach gut, wo man unterwegs war und freut sich, wenn man sich mal wieder über den Weg läuft, also...
Aber jetzt zurück zu deinem ersten Swingerclub-Besuch. Also ich sehe schon, wir kommen irgendwie nicht wirklich weiter. Wie kam es dann zum, sagen wir mal, jetzt Eingemachten? Also bist du angesprochen worden? Hast du jemanden angesprochen? Habt ihr zu viert Sex gehabt? Fragen über Fragen.
Ja, also für mich tatsächlich relativ untypisch. Wie gesagt, normalerweise lerne ich die Menschen immer gern vorher kennen. Da war es jetzt tatsächlich so, dass mein Partner und ich gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal alleine miteinander auf die Matte. Und es hat sich dann ein Pärchen in der Nähe einfach so rumgetrieben, wo du schon gemerkt hast, die gucken einfach immer mal wieder. Und ich meine, der Mann war es, der dann gefragt hat, ob seine Frau sich auch mit dazustellen darf, ob sie ein bisschen mitstreicheln darf. Und
an dir oder an deinem Mann?
An mir.
Oder deinem Freund in dem Fall?
Ja, an mir. Und dann war das einfach so eine, also wir haben da jetzt nicht stundenlang geredet, das ist ja oft dann nur irgendwie ein Blick oder mal eine Hand, die irgendwo hingeht und wenn sie weggeschoben wird, heißt es nein und wenn sie da bleiben darf, heißt es, darf es weitermachen. Das ist auch relativ klar geregelt im Club tatsächlich und dann hat sich das irgendwie so ergeben und dann kam halt eben irgendwie die Frage, ob er auch darf und mein Freund hat dann immer mich angeguckt, ist es für dich okay? Ich habe gesagt ja und dann waren wir zu viert zugange.
Ja und wie ging es dann weiter? Also hatte dann der andere Mann Sex mit dir und dein Freund Sex mit der anderen Frau oder alle vier zusammen also, irgendwie oder wechselt man sich dann ab?
Nein, wir waren direkt nebeneinander. Ich mit dem anderen Mann, mein Freund mit der Frau. Und das ist, also ich sage immer so ein wildes Durcheinander. Irgendwann weißt du dann auch nicht mehr, wessen Hand das gerade ist, die da an dir dran ist. Ist dann aber auch nicht wichtig in dem Moment.
Aber was ich mich auch frage, ist, wie war deine erste Erfahrung? Also wie war das in dem Moment, wo du realisiert hast, okay, das hatte ich schon so lange vor und jetzt passiert's gerade und habt ihr danach auch drüber gesprochen und hattest du diese Neugier zu wissen, wie war es mit der anderen Frau? War das besser als mit mir oder vergleichst du dich da gar nicht?
Da vergleiche ich mich tatsächlich nicht. Außerdem war ich ja dabei und vielleicht habe ich da tatsächlich so einen kleinen Fetisch. Ich gucke auch gern zu. Und für mich war der erste Swingerclub-Besuch tatsächlich eine unglaubliche Erleichterung. Ja, für mich war das wirklich so wie ankommen. Okay, es gibt noch andere Menschen wie mich, weil ich hatte ja gerade in meiner Ehe lange Zeit das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil alle anderen das mit dieser Monogamie hinkriegen, nur ich nicht. Und das war dann halt für mich jetzt endlich so erledigt, wo ich mir dachte, okay, da, also waren vielleicht so um die 100 Leute oder sowas da an dem Abend. Die sind alle so wie ich. Das war schön.
Und sind es mehr Frauen oder mehr Männer?
Tendenziell mehr Männer tatsächlich. Also ich bin ein Fan von Paare-Partys, weil da ist es eben ausgeglichen. Also das gibt es eben auch. Es gibt natürlich auch die klassischen Herrenüberschuss-Partys. Die sind jetzt nicht ganz so meine Welt.
Meine auch nicht. Aber bevor ihr in den Swingerclub gegangen seid, habt ihr da schon eure offene Beziehung richtig gelebt? Und was verstehst du unter einer offenen Beziehung? Also heißt es, jeder darf auch jemanden nach Hause bringen oder jeder macht, was er will und man erzählt sich nichts davon? Also war das die erste Erfahrung, wo ihr sozusagen sexuell nicht nur miteinander tätig, aktiv wart?
Das ist eine komplizierte Geschichte, weil ich ja gerade mit dem Partner schon eine Vergangenheit hatte, sage ich mal. Ja, von dem her war es aber tatsächlich so, dass wir im Swingerclub das erste Mal mit anderen Partnern was gemacht haben, tatsächlich. Aber es war von Anfang an, auch wie wir zusammengekommen sind, klar, dass es in diese Richtung gehen soll. Es hat sich halt schlichtweg einfach nicht ergeben, ja, weil man ist ja dann auch frisch verliebt und man ist ja auch miteinander gut beschäftigt, ja, so ist es ja nicht, also.
Hast du eigentlich einen Überblick, mit wie viel Menschen du schon Sex hattest?
Ich habe tatsächlich irgendwann das Zählen aufgehört, also.
Also wie bei der Jenny auch, ne?
Genau, natürlich, endlos. Endlos. Nein, aber wir judgen hier nicht. Ich meine, jeder muss das ja für sich selber entscheiden. Aber und du wirkst total glücklich.
Hat auch nichts mit Judgen zu tun, sondern ich weiß aus meinem Freundeskreis, die Jungs, die zählen ja schon. Sagen so, ja, jetzt habe ich irgendwie 3 Frauen. Bin 40 Jahre alt.
Also bei mir waren es mehr Frauen.
Ich hab jetzt vor kurzem eine Statistik gelesen. Die Türken führen die Liste mit den meisten Geschlechtspartnern an, weltweit, mit 14,8 in einem Leben. Da muss die Britta hier müde lächeln. Ja. Die Deutschen, wie auch sonst, beim ESC und überall und überall anders, weit abgeschlagen, auf dem allerletzten Platz mit 5,8. Sexualpartnern in einem ganzen Leben.
Okay, es waren ein paar mehr bei mir.
Dann gibst du auf jeden Fall hier die Statistik an.
Definitiv.
Wahrscheinlich auch für den...
Obwohl, ich?
Nein.
Jenny sah jetzt mich an. Dabei wollte ich genau das jetzt über Jenny sagen. Ne?
Also mein Durchschnitt, also ich halte da gar nicht mit. Ich bin da ganz, ganz weit weg von.
Ganz weit abgeschlagen? Nach oben oder nach unten?
Nach oben natürlich. Ich übertreffe Britta noch. Nein, nach unten. Aber wie gesagt, das muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Das, was ich eigentlich vorhin sagen wollte, ist, Britta wirkt sehr glücklich mit ihren Entscheidungen und mit ihrem Lifestyle. Und das ist die Hauptsache. Aber was mich auch noch interessiert ist, wie hat es danach eure Beziehungsdynamik verändert? Also ging es dann noch mehr um dieses, welche neuen Sexualpartner kann man dazu holen? Oder hat es dann erstmal diese Lust oder diese Neugier gestillt oder wurde das, also wie ging es danach weiter bei euch?
Also eigentlich genau so. Also wir hatten natürlich auch die Konstellation, wir hatten eine Patchwork-Familie, wir hatten Kinder. Du kannst da jetzt auch nicht jeden Abend irgendwo weg und das wollten wir eigentlich auch nicht. Ja. Es soll schon immer was Besonderes ja irgendwo auch sein. Aber ich sag mal so, einmal im Monat haben wir schon immer versucht, dass wir ein bisschen rauskommen und dann eben irgendwo in den Club gehen oder dann auch private Dates ausgemacht haben. Das war uns eigentlich schon wichtig.
Aber immer offen kommuniziert und am gleichen Absolut. Tag und jetzt nicht, der eine fängt was mit einem Arbeitskollegen an, der andere hat jemanden auf Tinder, mit dem er sich dann privat noch trifft.
Wir waren tatsächlich sehr wenig einzeln unterwegs. Wir waren meistens als Paar und zusammen. Aber das Wichtigste war bei uns immer, es passiert nichts heimlich. Also man hat darüber gesprochen. Klar, wenn sich mal kurzfristig was ergibt, war es jetzt nicht so, dass man erst, Moment, ich muss erst mal um Erlaubnis fragen. Dann hat man es halt hinterher erzählt. Aber das war tatsächlich nie ein Thema. Wie gesagt, das Wichtigste war nichts heimlich.
Britta, und dein bisher skurrilstes Erlebnis im Swingerclub?
Mein skurrilstes Erlebnis im Swingerclub? Da muss ich jetzt direkt überlegen. Ich glaube, sind so Situationen, wenn so kurz vor Ende ist und dann das Personal, das es da gibt, eben dann irgendwann reinkommt. So, ihr Lieben, in einer Viertelstunde machen wir zu. Bitte zum Landeanflug ansetzen. Und dann neben dir irgendeine Frau schreit, verdammt, jetzt hat er es kaputt gemacht.
Die ganze Romantik dahin.
Ja, genau. Ja. Aber da habe ich mich nämlich gerade auch gefragt, wenn es kurz vorm Abschuss kommt, dachte ich nämlich, sagst du, wird da über Verhütung gesprochen? Oder kann es auch sein, dass es ganz viele Swingerclub-Babys irgendwann mal gibt, weil jeder denkt, er würde irgendwie verhüten?
Nein, also Safer Sex sollte, finde ich, an erster Stelle stehen. Du siehst auch überall Kondome, gibt es überall, also sind jede Menge vorhanden. Im Idealfall bringt man die eigenen mit, hat ja jeder so seine Vorlieben. Aber das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Wolfgang, die sind im Preis inkludiert.
Die sind im Preis inkludiert, ja.
Also neben dem Essen auch Kondome.
Kondom-Flatrate gibt's auch, ja.
Und Britta, wenn man sich jetzt mal vorstellt, ne, Freitagabend, deine anderen Freunde, Kollegen gehen vielleicht zum Bowlen oder ins Kino oder einfach feiern und du gehst in den Swingerclub, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also deine Freunde, beziehungsweise die eine Kollegin hast du ja schon getroffen, aber wie sind so die Reaktionen, wenn du erzählst, was du gerne in deiner Freizeit machst?
Also am Anfang wusste es eigentlich nur so der direkt engste Freundeskreis. Und die, sage ich mal, haben es eigentlich akzeptiert und war okay. Die meisten sind tatsächlich eher neugierig und fragen nach. Das ist immer so der schöne Satz, also für mich wäre es ja nichts, aber...
So wie wir hier sitzen, ne? Wir quetschen dich auch aus. Das ist heute eine sehr gute Gelegenheit, all unsere Fragen loszuwerden.
Sehr gerne.
Britta, hast du schon mal vom Club 24 gehört?
Nein, noch nicht.
Ich natürlich auch nicht. Also, aber ich war auch nicht gefragt, weil bei mir weißt du schon.
Ja, Club 24 ist ein Fall, mit dem ich als Anwalt ganz zu Beginn meiner Karriere behelligt wurde. Ein privater Swingerclub, bei dem es genau 24 Mitglieder gibt. 12 Frauen und 12 Männer. Und das Alleinstellungsmerkmal dieses Clubs war es, dass in diesem Club strikte Geschlechtertrennung vorherrscht. Will heißen, im Raum des eigentlichen Geschehens war in der Mitte ein großer, schwerer, schwarzer Vorhang aufgespannt. Und nur auf Höhe der Geschlechtsteile waren kleine Aussparungen, durch die man Geschlechtsverkehr hatte. Schon mal davon gehört?
Ja, nennt sich in den normalen Swingerclubs Glory Hole.
Mhm. Auch schon mal probiert?
Nein.
Aber gibt's in jedem Swingerclub, oder wie?
In fast jedem. Also das ist eigentlich so eine Standardeinrichtung, sage ich mal, dass du irgendeinen Raum hast, wo eben Löcher sind in der Wand, wo die Herren außen stehen können und eben ihr bestes Stück reinstecken und dann hoffen, dass was passiert oder auch nicht.
Okay, Jenny überlegt gerade, was da alles passieren könnte. Und während Jenny überlegt, das muss jetzt einfach sein, Jenny.
Ich nehme es alles an, diese Folge, Alex. Du hast einen Freifahrtschein für diese Folge und dann ändern sich hier die Regeln
wieder.
Ich weiß.
Ja, wir foppen uns ganz gerne hin und wieder, Jenny und ich.
Fällt sonst gar nicht auf.
Sonst wäre es ja langweilig.
Eben.
Ja.
Aber so brüde, wie ich sie hier hinstelle, ist sie natürlich nicht. Ne? Also vielleicht doch mal an der Stelle erwähnt. Ja, aber Britta, warum der Fall dann letztlich bei mir landete, war folgendes Problem. Die eine der 12 Frauen hatte ihrem Ehemann nichts von ihrer Vorliebe erzählt. Die ist da immer hingefahren unter irgendeinem Vorwand. Und irgendwann merkte ihr Mann, Mensch, die kommt da Donnerstagabends immer so glücklich wieder nach Hause. Irgendwas stimmt da nicht. Und er war also der festen Überzeugung, dass sie fremdgehen würde. Und eines Abends hat er sich auf die Lauer gelegt und ist seiner Frau gefolgt. Und sieht, wie seine Frau in so ein Einfamilienhaus reingeht und ist also der festen Überzeugung, die betrügt mich. Und ja, das war so ein gestandenes Mannsbild, würde man in Bayern sagen, der sich halt auch nichts gefallen lässt. Und hat dann unten die Tür zum Swingerclub eingetreten, ist raufgegangen in den Raum des Geschehens und sieht da 12 Frauen, darunter seine eigene Ehefrau, wie die durch den Vorhang offensichtlich Sex hat. Und der Typ rastet völlig aus und in seiner Wut reißt er diesen Vorhang runter. Und in diesem Moment erstarren sowohl Ehemann als auch Ehefrau. Denn auf der anderen Seite, unter den 12 Männern, ist kein anderer als der eigene 19-jährige Sohn.
Oh Gott.
True Story. Schon mal sowas Abgefahrenes gehört? Also erzählt man sich unter Swingern dann auch irgendwelche Horror-Stories, was schon alles in, ich sage es mal, dem Bereich passiert ist?
Also so krass habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht gehört, wobei ich tatsächlich Eltern kenne, die auch ihre Kinder in den Club mitnehmen.
Oh, was?
Also die Erwachsenen.
Aber nicht miteinander verkehren.
Nein, um Gottes Willen. Also das ist eher eine Konstellation, die sind natürlich auch schon ein gewisses Alter und genießen es einfach, dass sie da halt feiern können und sein können, wie sie wollen und auch mal der Mann im Lederrock rumlaufen kann. Und die Tochter ist die Einzige, die wirklich aktiv beim Swingen ist. Also
okay, Britta, jetzt hast du es geschafft, wirklich selbst mich baff zu bekommen. Also ich sage ja immer, mich kann eigentlich gar nichts mehr schockieren, weil nach 13 Jahren Sexualstrafrecht hast du, glaube ich, wirklich schon alles gehört. Ich bin deswegen so schockiert und da wird mir Jenny ausnahmsweise mal recht geben. Eltern haben keinen Sex.
Ja. Nein.
Uns hat der Storch gebracht.
Aber wirklich, ich habe Alex noch nie so verblüfft gesehen. Ihr hättet seine Augen gerade sehen müssen. Das konnte er nicht glauben.
Aber man will sich doch schon gar nicht vorstellen, dass die Eltern Sex haben. Das ist die schlimmste Vorstellung überhaupt. Ja. Und dann auch noch mit den eigenen Eltern in den Swingerclub zu gehen.
Auf gar keinen Fall. Ich möchte gar nicht in diesem Kosmos unterwegs sein mit meinen Eltern.
Also das ist tatsächlich eine sehr seltene Konstellation, die ich so nie wieder getroffen habe.
Okay, womit wir wieder bei True Tinder Crimes wären.
Wirklich.
Also würden die miteinander nämlich verkehren, wäre es ja eine Straftat. Ne? Mhm, das ist ja als Inzest strafbar, wenngleich, da haben wir glaube ich auch schon mal in einer unserer Folgen drüber gesprochen, es nicht so ganz strafrechtlich zu erklären ist, warum Inzest strafbar ist. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sagt letztlich ja, weil es bäh ist, weil es eklig ist. Aber
moralisch halt, ne?
Ja, aber eigentlich dürfte es kein Moralstrafrecht geben. Und die oft gehörte Begründung, dass es durch den Inzest zu genetischen Defekten kommt, ist zum einen überhaupt nicht erwiesen, also ist medizinisch wohl nicht mehr richtig, aber selbst wenn dem so wäre, würde das einerseits behindertes Leben diskriminieren, das passt auch nicht zu unserem Grundgesetz und zum anderen würde es auch nicht erklären, wenn die beiden Geschlechtspartner verhüten, denn dann können ja logischerweise keine Kinder entstehen oder wenn man nur auf Oral- oder Analverkehr steht. Von dem her muss man sagen, ist die Strafbarkeit des Inzests ein reines Moralstrafrecht.
Ja. Ja, da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Ich bin immer noch der Meinung, dass das so richtig ist. Aber wie wir heute gelernt haben, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Danke, dass du da warst, liebe Britta. Und danke, dass du uns so tiefe und ehrliche Einblicke gewährt hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr Lust habt, mal in den Swingerclub zu gucken, ich führe euch da gerne ein in diese Welt.
Dürft ihr gerne mal mitkommen. Ich würde sagen, auf zu Jennys Imbiss.
Viel Spaß euch beiden.
True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime & Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.
Du willst wissen, wie es weitergeht? Bei Podimo kannst du jetzt bereits alle Folgen kostenlos hören. Und das ganz ohne Anmeldung oder Abo. Du musst dir einfach nur die Podimo-App herunterladen.